Das, was uns dann noch beschäftigen wird jetzt, sind doch zwei Dinge. Das eine, Gott ist Licht, das heißt heilig. Und das andere, Gott ist Liebe. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, in zwei Stunden das zu bringen. Aber wir vertrauen ja einen Gott, der alles kann, oder? Ich bin Gott, der Allmächtige. Wir werden es einfach ein bisschen anreißen, das Thema. Das ist ja auch das Ziel, dieses Tages ist ja nicht, dass wir das Thema ausschöpfen, sondern es ist, dass wir uns Zeit nehmen, über Gott nachzudenken, auch jetzt über seine Heiligkeit und dann über seine Liebe. Aber ich denke, ich glaube, wir sollen jetzt nicht noch anfangen mit dem Thema, oder? Oder schon? Du meinst, wir können schon noch ein bisschen, 10 Minuten machen? Ja. Ja, wollt ihr noch? Habt ihr noch Kraft?
Ja.
Viertelstunde? Ja. Na gut, dann schauen wir uns das an. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Das sind zwei Texte aus dem 1. Johannesbrief. Und hier wird der Charakter Gottes dargestellt. Und in diesen Dingen können wir ihm sozusagen nachahmen. Wir können Gott nicht nachahmen in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht, in seiner Allgegenwart und in seiner Ewigkeit. Aber wir können Gott nachahmen in seiner Heiligkeit und in seiner Liebe. Beides wird uns geboten in der Bibel. Ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Und das größte Gebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und du sollst den Nächsten lieben. Das hängt zusammen. Also beides, in beiden sollen wir ihm nachahmen und beides sind zentrale Gebote Gottes. Das wird sehr oft im Alten Testament gesagt, ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein. Überhaupt die Heiligkeit Gottes ist wie soll ich sagen, das ist was ganz Zentrales. Das ist eine Eigenschaft, die alle anderen Eigenschaften durchdringt. Die Heiligkeit Gottes durchdringt seine Liebe. Wenn die Liebe Gottes nicht heilig wäre, dann wäre das nur eine Gefühlsduselei oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es wäre eine Kriecherei. Aber diese Liebe, die ist eine heilige Liebe. Die Heiligkeit durchdringt seine allen anderen Eigenschaften, seine Wahrheit. Ja? Gott ist wahr, aber er ist heilig in seiner Wahrheit. Er ist nicht unheilig. Das gehört zusammen. Die Wahrheit muss gepaart sein mit Heiligkeit. Die Wahrheit in einer unheiligen Weise, würde den Menschen erschlagen. Gott ist heilig in seiner Macht. Ohne Heiligkeit wäre Gottes Macht eine erbarmungslose, furchtbare Tyrannei. Wir kennen ja Leute, die mächtig sind, ohne heilig zu sein. Das sind Tyrannen, Diktatoren. Auch in seinem Gericht ist er heilig, in seinem Zorn ist er heilig. In seiner Gerechtigkeit ist er heilig. In seiner Treue ist er heilig. Das heißt, was heißt das, heilig? Heilig heißt, er ist rein und jenseits von allem Bösen. Abgesondert von allem Bösen. Das Wort heilig kommt eigentlich von dem Wort abgesondert. Oder zu etwas zu abgesondert. Hingesondert. Nein, sagt man das auf Deutsch? Abgesondert zu etwas hin und abgesondert von etwas weg. Abgesondert von dem Bösen weg und zu was Gutem hin, zu Gott hin. Wenn die Menschen heilig sein sollen, dann heißt es, sie sind herausgenommen von der Welt und sind jetzt für ihn. Sie gehören jetzt ihm. Wenn die Israeliten, die in Ägypten waren, ihre Spiegel gebracht haben zum Mose, Mose hat gesagt, bringt alle eure Spiegel. Dann haben sie die Spiegel geheiligt. Zuerst hatten sie die Spiegel, um sich selber anzuschauen und irgendwas zu machen mit den Spiegeln halt für sich selber. Und dann haben sie die Spiegel genommen und haben sie Gott gegeben für das Heiligtum. Und dann wurde das Waschbecken draus gemacht, das kupferne Waschbecken. Die Spiegel waren ja Kupferplatten. Und dann wurde das kupferne Waschbecken draus gemacht. Und auch andere Dinge in der Stiftshütte. Diese Spiegel wurden geheiligt. Das heißt, sie wurden Gott zur Verfügung gestellt. Von dem profanen, weltlichen Gebrauch weggenommen, geheiligt für einen besonderen Gebrauch für Gott. Wir haben ein Geschirr zu Hause, das ist heilig. Das kommt nur dann raus, wenn Gäste da sind. Ist geheiligt für Gäste, abgesondert für Gäste, wird nicht für normales Essen verwendet. Und was für Gott abgesondert wird, ist heilig. Damit steht natürlich in Verbindung auch die Reinheit, weil für Gott kann ich nicht etwas verwenden, was unrein ist. Gott kann etwas Unsauberes nicht gebrauchen. Folgedessen muss es gereinigt werden. Auch vom Bösen muss es abgesondert werden. Es wird für Gott gebraucht, in seinen Gebrauch kommt es, in seinen Besitz, wird ihm zur Verfügung gestellt, aber vorher muss es gereinigt werden. Das ist Heiligung. Und dieser Gott selber ist in seinem Wesen heilig. Das heißt, er ist jenseits von allem Bösen. Er ist absolut rein. Der hat nie einen unreinen Gedanken gehabt, Gott. Hat nie irgendwie einen verkehrten Gedanken gehabt. Nie Unsauberes. Und wenn er zornig war, dann war sein Zorn nie unbedacht. War nicht von irgendwelchen, nicht übertrieben. Wenn Menschen zornig werden, dann sündigen sie meistens. In der Bibel steht, dass der Zorn des Menschen nicht tut, was vor Gott recht ist. Aber wenn Gott zornig wird, dann bleibt er gerecht und bleibt er heilig. Die Heiligkeit ist ein entscheidender Wesenszug seines Charakters, der alles andere durchdringt. Warum müssen Menschen versöhnt werden? Weil Gott heilig ist. Warum musste Jesus ans Kreuz? Weil Gott heilig ist. Warum hat der Vater den Sohn oder Vater den Sohn verlassen am Kreuz? Weil Gott heilig ist. Das steht im Psalm 22. Warum hast du mich verlassen? Du aber bist heilig. So steht es dort. Du bist heilig. Das ist der Grund, warum Gott ihn verlassen hat. Weil Gott heilig ist und Jesus wurde verflucht um meinetwillen, um meiner Sünden willen. Übrigens, die ganze Dreieinigkeit wird heilig genannt. Heiliger Vater, Johannes 17, Vers 11, das ist nicht der Papst gemeint. Johannes 17, Vers 11, Heiliger Vater. Jesus wird der Heilige Gottes genannt, oft in den Evangelien. Sogar die Dämonen nennen ihn so, weil sie erkennen, dass er der Heilige Gottes ist. In Markus 1 zum Beispiel, Vers 24. Und der Geist Gottes wird auch heilig genannt. Der bekommt sogar den Namen Heiliger Geist. Und weil Gott heilig ist, möchte er heilige Wesen um sich her. Also als Gott die Erde erschaffen hat, dieses Universum erschaffen hat, alle Geschöpfe gemacht hat, die Engel, er wollte heilige Wesen um sich her haben. Zum einen die Engel und zum anderen die Menschen. Die sollten heilig sein. Das war sein Ziel von jeher, dass Adam und Eva heilig sind und rein, abgesondert von dem Bösen. Ein paar Verse. 2. Mose 15, Vers 11. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit? Furchtbar an Ruhm, wundertuend. Er ist herrlich in Heiligkeit. Was heißt denn das? Das heißt, seine Heiligkeit strahlt. Herrlich hat er mit Glanz zu tun. In deiner Heiligkeit strahlt es. Du bist herrlich in deiner Heiligkeit. Das strahlt auf die Umgebung ab, färbt auf die Umgebung ab und strahlt sie an. Und wenn man dann in die Heiligkeit Gottes tritt als Mensch, dann fängt man an zum Schreien, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen, wie Jesaja gesagt hat, in Jesaja 6. Ja, hier sind noch ein paar Sachen. Gottes Heiligkeit ist unendlich. Das heißt, auch wenn wir Menschen aufgerufen werden, heilig zu werden, und auch wenn die Engel heilig sind, besteht trotzdem noch ein unendlicher Unterschied zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt alle am Ziel. Ja, wir haben jetzt gar keine Unreinheit mehr an uns. Erstens durch Jesus Blut gereinigt und zweitens hat der Herr unseren Charakter umgeformt in vollkommener Weise in das Bild Jesu Christi. Ja? Und jetzt stehen wir in der Ewigkeit da und die Engel sind auch da und wir sind gemeinsam und wir dienen dem Herrn, wir haben viel zu tun in der Ewigkeit, es ist ja wieder sehr interessant und sehr aktiv werden und wird viel Arbeit wartet auf uns wahrscheinlich dort, denn Arbeit ist ja was Göttliches. Und dann sehen wir den heiligen Gott. Und wenn wir dann unterscheiden zwischen unserer Heiligkeit und seiner Heiligkeit, wird der Unterschied so sein, der Unterschied wird immer noch unendlich sein. Das heißt, der Unterschied wird größer sein, wie zwischen einem Glühwürmchen auf der einen Seite und die Sonne auf der anderen Seite. Nirgends. Aber das ist klar. Denn Gottes Heiligkeit ist unendlich. Er ist unendlich viel heiliger, als wir heilig sind. Bitte.
Kann dann etwas Unheiliges in seiner Nähe sein?
Nein. Etwas Unheiliges kann nicht bestehen vor ihm. Gott ist zu heilig, um Sünde anzusehen. Habakuk 1, Vers 13. Du bist zu heilig oder zu rein, um Böses zu sehen. Deshalb ist die Hölle der Ort, wo Gott nicht ist. Wo Gott sich abgewandt hat. Hier wird Gott sich also zurückziehen. Es muss schrecklich sein für einen Menschen, wenn er ohne Gott leben muss. Wenn Gott sich zurückzieht von ihm. Ja, also er ist, übrigens, da steht, du fragtest nach einem Bibelvers. Nur Gott ist so heilig. Das steht in 1. Samuel 2, Vers 2. Jetzt haben wir einen Bibelvers. Bitte.
Noch mal ganz kurz eine Frage. Also sind wir durch Gott auf eine gewisse Art heilig gemacht worden, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können? Sonst wäre es ja gar nicht möglich.
Ganz genau. Ohne diese Heiligung keine Gemeinschaft. Deshalb, bei der Wiedergeburt wird jeder Mensch geheiligt. Das ist das Erste. Steht in der Bibel. Ihr seid geheiligt. 1. Korinther 6, Vers 11. Ihr aber seid geheiligt. Durch das Blut und durch den Namen unseres Gottes, durch das Blut des Herrn Jesus Christus und durch den Namen unseres Gottes. Wir sind geheiligt. Zweitens, nachdem wir geheiligt sind, sollen wir auch in unserem praktischen Lebenswandel uns heiligen, beziehungsweise heiligen lassen. Wir sollen auch jetzt rein werden in unseren praktischen Umgang mit den Menschen, mit uns selber, mit Gott selber, in unseren Gebeten, überall. Wir sollen rein werden. Das ist der Prozess. Und dann werden wir, sobald der Herr Jesus wiederkommt, werden wir vollendet in der Heiligung. Wir werden so rein sein, wie er rein ist. 1. Johannes 3, Vers 2, glaube ich, steht das. Wir werden... Ja, und da steht das Wort rein. Auf das will ich jetzt hin. Ah ja, wir werden uns reinigen, gleich wie er rein ist. Ja. Also 1. Johannes 3, Vers 3. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, so wie er, Jesus Christus, rein ist. Und in Vers 2 heißt es, wir werden ihm gleich sein. Es geht also, Zusammenhang ist mit Heiligung, Reinigung. Ja.
Ist der Heiligung auch also rein werden?
Ja. Also rein ja. Werden. Absonderung vom Bösen ist Reinigung. Ist Reinigung. Ja. Genau. Heilig und rein, das ist praktisch fast synonym in der Bibel. Gut, fertig. Ah, die Stelle, 1. Samuel 2, Vers 2. Keiner ist heilig wie Jahwe. Gut, danke. Also, wenn ihr, bitte.
Mir ist noch was eingefallen. Ich glaube, dass Gott doch auch ein bisschen ausruft.
Ja.
Gott hat sich nicht mehr drauf gemacht. Aber ich ja. glaube, dass die Schöpfung nicht mitkriegt. Weil er ja zeigt, dass er gleich dann da wieder ein, wo er vorher aufgenommen hat. Und diesen Tag, wo er ausgeruht hat, den merken wir
nicht. Ja, aber das braucht er nicht. Er bräuchte es nicht. Er ist nicht müde geworden.
Ja. Ich denke,
ja. Gott ruht sich auch aus. Ja, natürlich. Gott ist auch ein ruhender Gott. Er ist nicht nur ein aktiver Gott. Das ist sehr wichtig. Danke. Er hat keine, es macht ihn nichts müde. Nur eine Sache macht ihn müde. Wisst ihr was? Ja, unsere Sünden. Das ermüdet ihn. In einer anderen Weise natürlich. Das sieht man, wie er, Gott ist nicht einfach so transzendent und steht über den Dingen. Er könnte, wenn er wollte, aber er tut das nicht. Der hat sich entschieden, sich voll einzugeben, auch emotionell. Man liest oft in der Bibel über der Ehe verschiedene Emotionen Gottes. Das heißt nicht, dass er sich nicht in der Hand hätte, aber er zeigt Mitgefühl, er zeigt Liebe selber ist ja oft dargestellt in gewissen Emotionen oder Zorn oder Eifer. Wir lesen ja auch von diesen Dingen. Wir haben jetzt gerade das Thema die Heiligkeit Gottes. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Die Heiligkeit Gottes. Ich sagte vorher, Gott ist Licht. Gottes Heiligkeit durchdringt sein ganzes Wesen. Das ist die Charaktereigenschaft Gottes, die also alles andere durchdringt. Seine Umgebung ist geprägt von seiner Heiligkeit. Und diese Heiligkeit, die hat keinen Maßstab als nur ihn selber. Es ist also nicht so, dass Gott einen Maßstab hätte, nach dem er sich richten muss, sondern er selber ist der Maßstab. Er selber sagt, was rein ist, durch das, was er ist. Alles, was irgendwie so ist wie Gott, das ist rein. Das ist für uns schwer zu fassen. Wir können nur mit einem Maßstab leben. Uns muss ein Maßstab vorgegeben werden, weil wir eben Geschöpfe sind. Aber er ist kein Geschöpf. Er selber ist der Maßstab für alles. Das Maß aller Dinge ist Gott. Der Maßstab für jede Gerechtigkeit und für Heiligkeit. Also, das Wichtigste für uns ist daher, dass wir so werden wie er. Dann wird es auch gut kommen, weil er gut ist. Dann wird es auch vollkommen sein, weil er vollkommen ist. Jetzt habe ich hier noch ein paar Punkte, das sind 5 Punkte, über die Schlussfolgerungen der Heiligkeit Gottes für uns, für unser Leben. Ich denke, die sollten wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ich habe viele Sachen aufgeschrieben, ich habe hier über 30 Seiten und ich kann nicht alles bringen, aber ich denke, diese Sachen hier, die sind jetzt wichtig. Da möchte ich, dass wir ein bisschen drauf eingehen. Wenn ihr irgendwie müde werdet oder Fragen habt, dann bitte einfach unterbrechen, weil wir sind ja, soll kein Vortrag sein, soll einfach ein Hin und Her sein, ein gemeinsames Nachdenken über Gottes heiliges Wort und Gottes heiliges Wesen. Also, Schlussfolgerung für uns, erste Schlussfolgerung der Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes schafft eine Trennung zwischen Gott und Mensch. Das ist Tatsache. Weil Gott heilig ist und der Mensch sündig, ist eine Trennung entstanden zwischen Gott und Menschen. Gott ist zu rein, um Böses anzusehen. Gott kann nicht irgendwie mit Bösen Gemeinschaft haben. Das haben wir letzte Stunde schon kurz angerissen. Habakkuk 1, Vers 13. Der du zu rein bist von Augen, um Böses zu sehen. Das heißt, seine Augen sind so rein, dass er nicht mit diesen Augen nicht Böses ansehen kann. Eine ungeheure Aussage. Und die Konsequenz ist natürlich, dass der Mensch auch so werden sollte. Der Mensch sollte so werden, dass er eine Abscheu davor bekommt, was Unreines, was Unheiliges anzuschauen. Manchmal müssen wir, manchmal dürfen wir die Augen nicht zuschließen, dann müssen wir, das hat Jesus auch müssen, er musste in eine sündige Welt. Aber was hier gemeint ist in Habakkuk 1,13 ist, er kann nicht Gemeinschaft haben mit Bösen, in keinster Weise. Er kann sich nicht erfreuen mit seinen Augen an Bösen. Wenn er Böses sieht, dann muss er richtend einschreiten. Ich denke oft daran, dass auch die Gerichte, die wir jetzt erleben werden in den nächsten Jahrzehnten, dass wahrscheinlich die letzten Gerichte sein werden, die Gott schickt. Das sind Gerichte seiner Güte, auch diese neue Krankheit, Lungenkrankheit. SARS ist ein Gericht Gottes, wie AIDS und all diese Dinge. Das ist ein Gericht Gottes, um die Menschen wieder zur Güte, zur Buße zu leiten. Es ist Gottes Güte. die uns zur Buße leitet. Und wenn Gottes Güte nicht ausreicht, dann kommt Gottes Gericht, das uns zur Buße leitet. Also immer wieder ist das Ziel der Wege Gottes mit den Menschen, ist, dass er Buße tut. Offenbarung Kapitel 9 am Ende. Diese Gerichte, die Gott dort geschickt hat, die hat er getan, damit die Menschen Buße tun. Und dann heißt es, aber sie taten nicht Buße. Also auch in der Endzeit, je mehr wir an dem Ende entgegengehen, es werden schlimme Gerichte, die auf diese Erde zukommen. Mit dem müssen wir rechnen. Das sagt uns die Schrift ganz klar. Und wir sollten nicht zu überrascht sein, wenn große Katastrophen noch auf diese Erde in den nächsten Jahren zukommen. Das soll uns nicht Angst machen. Das soll uns unsere Augen erheben lassen und wissen, jetzt ist der Herr nahe. Jetzt kommt er bald. Das soll uns anspornen, zu beten für die Wiederkunft Jesu Christi. Also Gott wird nicht lange zusehen mit dieser Erde. Auch mit einzelnen Ländern. Man sieht, wie Gott auch zeitliche Gerichte geschickt hat auf dieser Welt, wo Böses geschehen ist und Gott hat ein Volk bestraft. Ich meine, auch was im Irak geschehen ist. Wir können denken über Bush, wie wir wollen. Aber es ist auch ein Gericht Gottes über den Irak gewesen, was dort gelaufen ist an Sünde, an Schuld und an Ablehnung des wahren Gottes. Auch was in Deutschland passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das sind ganz klare Gerichte, auch Jugoslawien. Ja. Zweitens, nur der Heilige selbst kann die Kluft überwinden. Im Psalm 85, Vers 11 steht, schlagen wir es auf. Psalm 85, Vers 11. Schöner Vers. Dort heißt es, Gnade und Wahrheit werden sich begegnen, Zukunft hier, Gnade und Wahrheit werden sich begegnen, Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen. Ich weiß, dass die Elberfelder das die Vergangenheit hier hat. Das Hebräische ist manchmal schwierig mit den Zeiten, vor allem in der Poesie. Da hast du oder weißt du nicht, ist es jetzt Gegenwart oder Vergangenheit oder Zukunft zu übersetzen. Das ist eine Eigenart der hebräischen Poesie, dass die Zeitform oft nicht ganz klar ist. Mit dem muss man leben. Da muss man nach Kontext auch übersetzen. Also hier wahrscheinlich zukünftig gemeint. Gnade und Wahrheit werden sich begegnen, Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen. Und wenn man Vergangenheit übersetzt, dann ist es ein prophetisches Perfekt, das heißt eine Vergangenheitsform, die sich auf die Zukunft bezieht. Gleich wie Jesaja 53, das ist ja auch in der Vergangenheit geschrieben, aber bezieht sich auf die Zukunft. An einem Ort können sich diese beiden charakterlichen Pole Gottes begegnen. Einerseits die Gnade, das ist die Liebe, andererseits die Wahrheit, das ist die Gerechtigkeit, die Heiligkeit. An einem Punkt kann Gott gnädig oder liebevoll und gerecht, heilig bleiben. Und wo ist das?
Im Kreuz.
Deshalb eine wunderschöne Stelle. Jesus selber, von Jesus selber heißt es ja voller Gnade und Wahrheit. Er hat diese zwei Pole des Charakters Gottes, Liebe und Heiligkeit, Gnade und Wahrheit, hat er in sich vereinigt. Und am Kreuz war es möglich, dass Gerechtigkeit und Frieden für den Menschen nämlich zusammenkommen. Dass Gott gerecht bleiben kann und den Menschen trotzdem Frieden geben kann. Gnade, Frieden. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst, ja, an diesem Punkt, oder werden sich küssen an diesem Punkt, ja, auf Golgatha. Also nur Gott kann diese Kluft überwinden und genau das, was seine Heiligkeit gefordert hat, das hat seine Liebe zustande gebracht. Was seine Heiligkeit fordert, absolute Sinnlosigkeit für jeden Menschen, nur das kann er selber sühnen, und das durch seine Liebe. Da trifft sich Heiligkeit und Liebe am Kreuz. Drittens, Gottes Heiligkeit erfordert, dass die Erlösten ihm mit Scheu und Furcht nahen. Das ist eine dritte Schlussfolgerung jetzt. Nachdem also der Heilige die Kluft überwunden hat durch sein Blut und wir das angenommen haben durch Glauben, nachdem wir das getan haben, sollen jetzt wir ihm mit Scheu und Furcht nahen. Das wird heute, ich weiß nicht, es wird manchmal heruntergespielt, kommt mir vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir kommt manchmal vor, dass in in der Christenheit das so ein bisschen nie abgespielt wird. Man sagt, ja, das ist nicht Furcht und das ist nicht Scheu, sondern das ist einfach Ehrerbietung irgendwie so. Aber die Bibel, oder Ehrfurcht, Ehrfurcht, ja, ich meine, das ist ja okay, Ehrfurcht, ich habe nichts gegen das Wort Ehrfurcht, nur die Bibel sagt trotzdem Furcht. Warum? Weil Gott ist zu fürchten. Gott ist zu fürchten. Nicht, dass der Gläubige Angst haben muss, verloren zu gehen. Das ist Unsinn. Was ich meine ist, dass Gott zu fürchten ist, weil er so heilig ist, weil er so, für ihn ist Sünde was so was Schreckliches, er muss Sünde richten, in irgendeiner Form. Ich lese ein paar Bibelverse, vielleicht wird es dann klarer. Jesaja 8, Vers 13 wird in Petrusbrief zitiert. Ja, Petrus 3, Vers, ich glaube 15. Jesaja 8, Vers 13 heißt es, Jahwe der Heerscharen, ihn haltet heilig, also den Herrn der Heerscharen, ihn haltet heilig, und er sei eure Furcht, und er sei euer Schrecken. Er sei eure Furcht, und er sei euer Schrecken. Das heißt, man soll ruhig mal erschrecken über die Heiligkeit Gottes. Auch Erlöste dürfen erschrecken über die Heiligkeit Gottes. Auch Erlöste dürfen mal mit zitternden Knien vor Gott stehen und wissen, dass nur das Blut Jesu Christi sie rettet. Aber es soll uns mal bewusst sein, wer der ist, der uns da gerettet hat. Was das für ein heiliger Gott ist. Wie Jesaja, der sagt, wehe mir, ich vergehe. Die zweite Stelle, also diese Stelle, Jesaja 8, Vers 13, wird im Petrusbrief dann jedenfalls angespielt, auf diese Stelle wird im Petrusbrief, haltet den Herrn heilig in eurem Herzen, er sei euer Schrecken und er sei eure Furcht, heißt es dort, in, glaube ich auch 15, Vers 14 oder so. Ein Vers ist Vers 15 und einer ist, glaube ich, ein bisschen davor, ein Teil des Verses. Weiter, Hebräer 12, Vers 28. Hebräer 12, Vers 28. Auch so ein Vers. Und ich weiß nicht, manchmal gehen diese Verse unter heute. Man spricht wenig von Gottes Furcht heute. Und man benimmt sich auch manchmal leider entsprechend. Ist euch das aufgefallen? Ich glaube, ich habe schon einmal gesagt, hier, ich weiß es nicht mehr. Es ist mir aufgefallen, dass das Wort für Ehrfurcht oder für Furcht, das wurde gestrichen. Und stattdessen wird übersetzt mit Gottlosigkeit. In den meisten Bibeln heißt es gottlos. Der Mensch ist gottlos. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, der Mensch ist ehrfurchtslos geworden. Im Judasbrief und im zweiten Petrusbrief. A sebes. A heißt nicht oder kein, ohne. Sebes heißt Ehrfurcht. Ohne Ehrfurcht ist der Mensch. Und das Wort, das ist genau das Wort, das wir in unserer Bibel mit Gottlosigkeit und mit gottlos übersetzt haben. Der Mensch ist nicht ohne Gott. Der ist recht fromm noch heute. Auch die, schau mal in die Welt, die reden bald einmal von Gott. Aber die Ehrfurcht vor Gott, die geht verloren. Und, ja. Hebräer 12, Vers 28. Darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, wollen wir Dank sagen oder wollen wir Gnade haben? Dadurch mögen wir Gott in angenehmer Weise dienen, mit Scheu und mit gewissenhafter Haltung. Mit Scheu und Furcht, mit Scheu und gewissenhafter Haltung. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, spricht ein Christ zu anderen Christen. Hebräerbrief ist an Christen gerichtet, nicht an Nichtchristen. Also Gott ist ein heiliger Gott, das ist gemeint. Und wir haben ihm mit Scheu zu begegnen. Wenn man das Alte Testament, eine Schwester hat mir das gesagt. Sie hat gesagt, ich lese jetzt das Alte Testament durch. Und sie ist ein paar Jahre gläubig jetzt. Und damals ist schon wieder ein Jahr oder zwei Jahre her, wo sie das gesagt hat. Und dann sagte ich, ja, das Alte Testament, das ist schon schwer, gell, aber das Wichtige ist ja das Neue Testament. So irgendwie habe ich gesagt, weil ich dachte, sie ist noch junggläubig und sie soll halt das Neue Testament lesen. Dann sagt sie, nein, sie findet das Alte Testament wichtiger, im Moment jedenfalls für sie, sie findet das wichtiger, weil sie merkt, sie lernt hier Gott kennen. Sie lernt das, die Heiligkeit Gottes kennen, während sie das Alte Testament liest. Sie begann wirklich zu verstehen, wie heilig Gott ist. Manche Leute haben Schwierigkeiten beim Lesen vom Alten Testament. Also oft sind es junge Christen, die lesen. Die sind es nicht gewohnt, dass man da von Toten liest und von Kriegen und Ermordungen und so weiter. Und das klingt alles nicht so christlich. Und dann denken sie, ja, das ist nicht für uns, das Alte Testament. Aber man kann Gott gewaltig kennenlernen, auch gerade die Heiligkeit Gottes kennenlernen, wenn man im Alten Testament liest. Das ist der gleiche Gott. Es ist nicht ein anderer Gott im Alten Testament, im Neuen Testament. Viertens. Gottes Heiligkeit erfordert, dass die Erlösten heilig leben. Das eine war, dass sie ihm heilig begegnen, also mit Ehrfurcht begegnen, war drittens. Dass sie heilig leben, ist viertens. Weil Gott heilig ist, hat er einen tiefen Hass über Sünde, auf Sünde. Er ruft in der Bibel oft, seid heilig, denn ich bin heilig. 3. Mose 19, kommt sehr oft vor im 3. Buch Mose. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und weil er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person in jeden richtet, sollt auch ihr in allem euren Wandel heilig sein. Denn ihr sollt heilig sein, denn in der Schrift heißt es, seid heilig, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1, Vers 15. Wir sollen der Heiligkeit nachjagen, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Hebräer 12, Vers 14. Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn schauen. Also Heiligkeit gehört dazu. Das ist nicht so, dass man sagt, ja, Christsein ist die eine Sache, aber Heiligsein ist eine andere Sache. Also nach Heiligkeit jagen, das ist so, nur für die, die es ganz ernst meinen. Die anderen Christen, die können auch ohne Heiligkeit auskommen. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Und fünftens, Gottes Heiligkeit führt die Erlösten zu einer richtigen Auffassung von Sünde. Gott hilft den Erlösten, durch seine Heiligkeit zu sehen, wie schrecklich Sünde ist. Durch den Kontrast. Das hält uns dann ab von Sündigen. Die Heiligkeit Gottes. Wir sollten oft beten, Herr, zeig mir mehr von deiner Heiligkeit. Offenbare dir mehr meine Heiligkeit. Wenn Gott uns mehr zeigt von seiner Heiligkeit, das schreckt uns ab vom Sündigen. Hiob 40, Vers 3 bis 5. Hiob, sein Gebet wurde da in dieser Hinsicht erhört. Gott hat sich ihm geoffenbart. Nur ein Stückchen. Gott hat mal zum Hiob gesagt, so Hiob, jetzt hast du viel geredet und geklagt und so weiter. Und jetzt zeige ich dir mal ein bisschen, wer ich bin. Und hat er nur von der Schöpfung angefangen. Nur den Schöpfer hat er gezeigt, was er alles geschaffen hat. Hat ihm die großen Sachen vorgeführt. Und nachdem Gott fertig ist mit seiner Rede, das heißt mittendrin, es redet dann weiter, aber mittendrin in der Rede von Gott, in Kapitel 40, da fällt der Hiob vor dem Herrn nieder und sagt, Hiob 40, Vers 4, siehe, zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet. Ich will es nicht wieder tun. Und einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Also, ich habe meinen Mund zu weit aufgemacht gegen dich, Herr. Und jetzt tue ich Buße vor dir in Sack und Asche. In Psalm 34, Vers 12 heißt es, kommt, Söhne, hört mir zu, ich werde euch die Furcht des Herrn lehren. Gott will uns die Furcht des Herrn lehren. Und auch die Väter sollen die Kinder die Furcht des Herrn lehren. Also das waren jetzt einige Punkte, einfach was die Schlussfolgerungen der Heiligkeit Gottes für den Menschen. Ich habe hier noch weitere Punkte, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil es uns zu viel wäre. Wir würden dann überfüllt werden mit lauter Bibelversen, was in dem Fall jetzt nicht gut ist. Viel lieber möchte ich weitergehen zum nächsten Punkt. Ich habe nur die Unterpunkte hier. Seine Heiligkeit äußert sich in Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Seine Heiligkeit äußert sich in Treue und Zuverlässigkeit. und seine Heiligkeit äußert sich in Gerechtigkeit. Es heißt ja im Psalm 145, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Das ist ein Vers, den unsere Kinder auswendig lernen müssen, weil der ist in dem Kalenderblatt drinnen gewesen, als Wochenvers zum Lernen. Und der Luca kann ihn schon, der Dreijährige. Der Herr ist gerecht, sage ich, und dann sagt er, versucht es halt auf seine Weise. Meistens kriegt er die zweite Hälfte vom Vers dann schon hin. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Vers. Die Kinder haben noch nicht erfasst, was er eigentlich bedeutet, aber sie sollen ihn trotzdem mal auswendig können. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Das ist Psalm 145, Vers 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen, auch in seinen Wegen, die er mit mir geht. Es ist absolut richtig. Das heißt, gerecht heißt, sein Verhalten ist richtig. Richtig fair und angemessen und genau wie es gehört. Er ist gerecht. In allen seinen Wegen. Und treu in allen seinen Werken. Alles, was er tut, tut er mit Treue. Er fängt nicht was an und lässt es auf halbem Wege stehen und wendet sich etwas anderem zu. Er hält sich an das, was er sagt. Er sagt etwas, das werde ich tun, und das tut er dann auch. Er ist treu in allen seinen Werken. Er handelt aufgrund von Verheißungen, die er gegeben hat, und die hält er ein. Oder vielleicht doch noch einen Vers dazu. 5. Mose 32, Vers 45, ein ganz bekannter Vers. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. 5. Mose 32, Vers 45. Vollkommen ist sein Tun. Es ist genau richtig, wie er mit mir umgeht. Er macht es genau richtig. Er gibt mir genau das, was ich brauche. Sei es jetzt eine strafende Hand oder sei es eine gütige Hand. Wie wir Väter und wie wir Eltern mit unseren Kindern auch. Wir tun es halt nach unserem Gutdünken. Wir wissen es oft nicht recht, ob es gut ist oder nicht so gut. Aber Gott macht es absolut ideal, wie er uns erzieht. Wie er uns züchtigt, wie er uns seine Güte zeigt immer wieder. Ja, alles im richtigen Maß. Heiligkeit und Liebe genau richtig zugemessen. 5. Mose 32, Vers 45 war das. Ist es falsch? Vers 4 und 5 vielleicht? Haben wir das?
Ja.
Da habe ich einen Punkt, da hat der Computer den Punkt ausgelassen. Bin ich froh, dass ich nicht schuld bin, der Computer ist bei allem schuld.
Das Wort, das du mir gegeben hast.
Das Werkzeug, das du mir gegeben hast. Ist ja wunderbar, jetzt hat der Mensch immer eine Entschuldigung. Der Computer, der hat gesponnen oder das Einscannen war nicht gut oder irgendwas. Ja, man kann sich gar nicht entschuldigen, hat jemand gesagt. Man muss sich beschuldigen. Also wenn du Böses getan hast und sollst dich entschuldigen, dann musst du dich eigentlich beschuldigen. Du gehst hin und sagst, ich beschuldige mich. Ich habe gesündigt. Das ist eine Beschuldigung. Wenn man dann sagt, nein, es war nicht so und so, dann ist versucht man sich zu entschuldigen, aber es geht gar nicht. Man bleibt schuldig. Aber gehen wir wieder weiter. Also, der Herr, der Fels ist, er ist vollkommen und sein Tun ist vollkommen und alle seine Wege sind richtig. Er ist ein Gott der Treue, ohne Trug. Diesen Gott kennt der Moslem nicht. Das ist absolut fremd. So ein Vers wäre unmöglich für den Koran. Unmöglich, gibt es nicht. Ein Gott der Treue, ohne Trug, gerecht und gerade. Ja, wie gesagt, diese Sachen lasse ich jetzt und ich möchte mich zuwenden dem schönsten Thema von diesem großen Thema, das ist die Liebe Gottes. So wichtig es auch wäre, sich mal mit dem Zorn Gottes zu beschäftigen, jemand hat geschrieben, es wäre gut, mal sich gründlich über den Zorn Gottes zu beschäftigen, aber wir haben die Zeit jetzt nicht, aber es wäre eine gesunde Sache, weil Gott will, dass wir mal beeindruckt werden, wie er über Sünde denkt. Das hat einen heiligenden Einfluss auf uns. Wenn wir mal das Thema, den Zorn Gottes, durchstudieren, die größte Entfaltung des Zornes Gottes war Golgatha. Dort ist der ganze Zorn Gottes in aller Wucht auf seinen Sohn niedergesaust.